Ja, Geschwister, bevor wir jetzt zur Predigt kommen, möchte ich nochmal gern mit uns beten. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von ganzem Herzen danken, dass wir dein Wort haben dürfen. Und wir bitten dich, heilige uns in der Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. In Jesu Namen. Amen. Geschwister, das Thema heute ist eines der persönlichsten Predigten meines Lebens, glaube ich. Denn das Thema lautet Menschen, durch die ich gesegnet wurde. Das würde eigentlich mehrere Predigten benötigen, um alle wirklich dem gerecht zu werden, wie viele Menschen mir geholfen haben auf meinem Weg mit Jesus. Aber ich habe ein paar rausgesucht und ich habe die Predigt sozusagen in drei Bereichen aufgeteilt. Der erste Bereich sind Menschen vor meiner Bekehrung, am Anfang meines Glaubenslebens, und der dritte Geschwister, die mir einen weiteren Horizont gezeigt haben. Aber am Anfang möchte ich mit uns eine Bibelstelle lesen im Hebräerbrief, Kapitel 13, Vers 7. Da steht: Gedenkt eurer Führer, die das Wort Gottes zu euch geredet haben, schaut den Ausgang ihres Wandels an und ahmt ihren Glauben nach. Da steht nicht, ahmt ihrem Leben nach. Wenn wir das tun, dann laufen wir gegen die Wand, ja? Sondern wir sollen den Glauben nachahmen. Den Glauben nachahmen. Und in Johannes Kapitel 7, Vers 38, lese ich uns einen Vers vor. Wer an mich glaubt, aus dessen Leibe werden, wie die Schrift gesagt hat, Ströme lebendigen Wassers fließen. Das ist eine wunderbare Darstellung von einem Menschen, der wirklich mit Christus unterwegs ist. Und wir werden heute einige Brüder und Schwestern auch beleuchten. Manche sind schon beim Herrn, einige leben noch, wo man wirklich sagen kann, da kann man wirklich sehen, die Ströme des lebendigen Wassers. In Apostelgeschichte Kapitel 1, Vers 8 noch ein Bibelvers: Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Das werdet ihr auch nachher spüren und hören, diese Kraft des Heiligen Geistes, diese Zeugnisse, diese Menschen, die wirklich mit ihrem Leben vorangegangen sind und immer noch vorangehen. Und im Römerbrief Kapitel 8, Vers 14 noch eine Bibelstelle: Denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Ja, vor meiner Bekehrung, da gab es schon auch einige Glaubensgeschwister, die mir wirklich zum Segen geworden sind. An erster Stelle möchte ich wirklich da zwei Leute rausnehmen. Es ist einmal Schwester Ilse gewesen. Einige kennen sie noch. Ich bin der Meinung, Schwester Ilse lebt noch. Und unsere Schwester Dorothea, die es ja momentan nicht so gut geht. Diese beiden Schwestern, die haben mir in der Kinderstunde und auch in den Freizeiten unglaublich viel beigebracht. Ich erinnere mich noch mal besonders so an die Freizeit mit Schwester Ilse. Sie hat uns dann immer so eingesammelt als junge Menschen. Ich war da noch im Teenie-Alter. Ich war zu dem Zeitpunkt noch nicht bekehrt. Ich habe auch meinen Glauben so gehabt an Gott, aber noch nicht wiedergeboren. Und wir fuhren öfters dann zu einer Freizeit. Sie hat dann immer noch für uns Lebensmittel eingekauft. Einige waren dann so knapp am Verfallsdatum drüber, aber keiner von uns ist gestorben. Also wir haben es alle überlebt und leben auch heute noch. Auf diesen Freizeiten haben wir natürlich immer auch Gottes Wort gehört. Und das war immer wieder wirklich greifbar nahe, wie Jesus da gewirkt hat. Etwas Lustiges am Anfang. Wir fuhren damals zu einer Teenie-Freizeit mit Schwester Ilse und Schwester Henny. Und im Auto saß Peter auch mit dabei, mein Schwager. Und die Glaubensschwester Tante Ilse hat immer gesagt, über 140 mit dem Auto steigt der Herr Jesus aus, ja. Und wir waren da mit 5 Mann drinne in so einem kleinen Golf, war schon ziemlich eng. Und plötzlich guckt irgendjemand auf den Tacho und ruft ganz laut: Schwester Ilse, du fährst über 140, der Herr Jesus steigt aus. Und in dem Moment sagt mein Schwager Peter hinten: Ach du meine Güte, wo will der denn hier noch sitzen, ja. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, da mussten wir alle herzlich lachen. Selbst Schwester Ilse musste da lachen. Das war etwas ganz Interessantes, das werde ich nie vergessen. Kann ich bis heute noch drüber lachen, wenn ich mich daran erinnere. Aber an dieser Freizeit ist dann auch etwas gewesen, das hat mich sehr bewegt. Wir waren dort an einem Abend besonders aufgeregt und total die Nerven überdreht und wir waren laut und so. Und im Nachhinein denke ich auch, was haben wir der armen Tante Ilse dort angetan? Und wir sind da wie verrückt gewesen und mit einmal, ohne zu schimpfen, steht die Schwester Ilse auf und betet ganz ruhig und entspannt, aber laut zum Herrn Jesus. Und das war eine unglaubliche Atmosphäre. Das war, als wenn jemand uns stilllegt. Ja. Sie hat ein kurzes Gebet gesprochen, ein ehrliches Gebet, dass der Herr doch Ruhe schenken möge. Und das war danach so, als wenn es ein Schlafpulver gewesen wäre. Ja. Wir haben dann geschlafen wie kleine Kinder. Und da ist dieses Gebet ist mir lange nachgegangen, weil ich gemerkt habe, welche eine Macht muss Gebet haben, uns Rebellen und uns jungen Leuten dort auf einmal so ruhig zu bekommen. Das war schon gewaltig. Und was ich noch so erlebt habe, war in einer Kinderstunde, besonders auch mit Schwester Dorothea, die Art und Weise, wie sie Kinderstunden damals bei Tante Kerscher und Onkel Schmitto gemacht haben, das war gewaltig. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das damals auch Schwester Dorothea gesagt, für mich hat sie mit Abstand die besten Kinderstunden gemacht. Mit einer Leidenschaft hat sie uns versucht, wirklich mit all dem, was Gott ihr gegeben hat, Jesus groß zu machen. Es hat mich als junger Mensch unglaublich bewegt, mit welcher Hingabe sie das gemacht hat und mit einer Liebe auch, ja. Und sie hat uns das super erklärt. Ich kann heute noch die Flanelltafeln sehen mit den einzelnen Bausteinen der Arche Noah und so. Und wir durften dort mit vielen Kindern, auch Leute, die aus sozialen, ganz schwachen Familien gekommen sind, das muss ich sagen, da sind ganz viele immer da gewesen und das war eine unglaublich gesegnete Zeit. Ich durfte dort viel hören und aus diesen Kinderstunden weiß ich noch, das war für mich auch der Schlüssel zu meiner Bekehrung. Da haben immer wieder auch Dorothea und auch Schwester Ilse gesagt, mein Junge, wenn du mal in Not bist und du weißt nicht weiter, dann schrei zum Herrn Jesus, schrei zu Jesus, ja. Das hatte ich dann damals später getan, ein paar Jahre später, und der Herr hat mein Gebet erhört. Deswegen möchte ich allen Menschen auch Mut machen, die ihr mit Kindern arbeitet. Es ist eine der wertvollsten und wichtigsten Arbeiten überhaupt, Kindern Jesus groß zu machen. Und das, was wir dort hineinlegen, in diese kleinen Herzen, bleibt das Leben lang, wird das ein Segen sein. Und manchmal sogar 50, 60 Jahre später können Menschen sich noch erinnern an diese Stunden. Deswegen danke ich dir auch, Nano, mit dem ganzen Team in unserer Gemeinde, die ihr dort so eine wertvolle Arbeit macht. Das ist eine wunderbare Sache. Und denkt immer daran, liebe Kindermitarbeiter, denkt immer daran, vielleicht ist der nächste Billy Graham oder Spurgeon in eurer Kinderstunde gerade. Ja? Wenn ihr das so seht, dann investiert ihr da auch eine ganz neue Leidenschaft mit. Ja, vor meiner Bekehrung gab es auch Tante Kirscher und Onkel Schmidt und beide sind mittlerweile schon beim Herrn. Und ich muss ganz ehrlich sagen, da haben auch immer die Kinderstunden stattgefunden. Und was mir groß geworden ist bei den beiden, sie haben das Haus für alle geöffnet. Also Onkel Schmidt hatte hinten im Garten auch noch einen Wintergarten gebaut. Das hat er alles immer selbst gemacht. Und da sind die ganzen Obdachlosen, die in Ostdorf und Region da gelebt haben, die sind da gekommen. Den hat er kostenloses Mittagessen schon damals gegeben, hat mit denen gebetet, ihn Jesus groß gemacht. Das ist mir in Erinnerung geblieben. Und egal, wir sind da draußen im Garten gewesen, die Stiefel waren matschig und wir sind manchmal auch ungezogen gewesen, sind da einfach so durchgerannt. Aber die haben nicht ein einziges Mal irgendwo auch nur etwas gesagt, dass das nicht geht. Ja. Das fand ich gewaltig. Da ist mir so groß geworden, bis heute ein Vorbild, alle beide, wie man sein eigenes Haus zur Verfügung stellt für den Herrn Jesus. Das haben die beiden wie kein anderer für mich vorgelebt. Ich habe viele gläubige Menschen in meinem Leben kennengelernt, aber keiner, weder aus der Sinti-Community noch irgendwo woanders. Ich habe nie wieder Menschen gesehen, die das so gelebt haben, Gastfreundschaft lebt. Also das muss ich ehrlich sagen, das bleibt mir immer, immer in Erinnerung und ich bin Gott dankbar, dass ich das miterleben durfte. Dann ein Bruder auch, der auch noch lebt, auch schon ein bisschen älter ist, ist Peter Schmidt. Einige kennen ihn. Der hat damals mit uns Teenie-Arbeit gemacht. Peter und ich, wir waren ja auch so kleine Rabauken. Und er war immer dort, damals noch zur Kirchengemeinde 12 Apostel. Das war eine Landeskirche, aber damals mit einem gläubigen Pastor, Pastor Pfefferkorn. Und da Peter Schmidt hat dort in der Sozialarbeit war er tätig und hat mit uns immer da, ich weiß gar nicht, ob es ein Donnerstag oder wann auch war, da hatten wir dann, oder ein Freitag, ich weiß es nicht mehr, da hatten wir auf jeden Fall immer dann so eine Teenie-Arbeit und das hat er ganz entspannt gemacht. Also wir waren auch sehr unruhig und sehr wild, ja. Aber er hat immer eine kleine Geschichte, eine kleine biblische Geschichte vorgelesen und das ist mir bis heute geblieben. Ich kann mich da an heute noch dran erinnern, mit welcher Ruhe, mit welchem Frieden er dort das gemacht hat. Und dann hat er mit uns gebetet und er hat uns auch einfach so angenommen, wie wir waren. Er hat uns gar nicht versucht, irgendwo bekehren zu wollen. Er hat uns Jesus groß gemacht, hat uns immer auch gesagt, wie wichtig es ist, eine Beziehung zu ihm zu haben, aber auf eine sehr sympathische Art. Also ich weiß noch, er hatte damals so einen alten 200er E Mercedes und wir haben da gewartet und wenn wir ihn gesehen haben, haben wir uns richtig gefreut, ja. Und das ist bis heute in meinem Herzen drin geblieben. Dafür bin ich Peter Schmidt auch immer bis heute noch sehr dankbar für das, was er vor der Bekehrung schon in mein Herz auch hineingelegt hat mit Gottes Hilfe. Ja, der zweite Punkt ist dann am Anfang meines Glaubenslebens. Ja, da gibt es natürlich dann meine Bekehrung 1989. Einige kennen den Bruder noch, ein Evangelist, ein sehr gesegneter Mann, seine ganze Familie im Dienst des Herrn bis heute auch noch, der Wolfgang Schmidt aus Rothenburg. Der hatte dann eben halt eine Predigt gehabt am Ammernweg, ja. Der Mann hat wirklich das Wort Gottes mit Feuer gepredigt. Also das war ein ganz eifriger Mann, der klare Worte hatte, ein gesegneter Zeltevangelist. Und Bruder Schmidt hat mich dann an diesem Abend sozusagen an die Hand genommen, hat mir Jesus groß gemacht, hat mir erklärt, was er für mich getan hat und ist dann mit mir auf die Knie gegangen. Das war der wichtigste Schritt in meinem Leben. Und er hat mich danach auch begleitet und ich hatte bis zu seinem Tode mit ihm Kontakt. Er hatte später dann auch einen schweren Schlaganfall erhalten. Und als wir dann dort im Krankenhaus waren und er nicht sprechen konnte, dann lag er wie ein Häufchen Elend. Das war ein sehr starker Mann, kräftiger Mann, auch ein, hat immer gearbeitet, auch ein praktisch begabter Mann, hat jedem geholfen, wo er nur konnte. Und als dieser Mann da wie so ein Häufchen Elend lag, dann sage ich euch ehrlich, da habe ich das erste Mal in das Angesicht eines Menschen gesehen und habe wirklich ein Stück weit Jesus gesehen, ja. Er war äußerlich gelähmt, ja, durch den Schlaganfall ging es ihm da ganz schlecht, später hat er sich ein bisschen erholt, aber seine Augen, die strahlten und es flossen ihm Tränen aus den Augen, als er mich und meine beiden Brüder da sah. Wir haben dann noch mit ihm gebetet, haben ihn öfters da besucht, später ist er dann sogar nochmal zur Hütte kommen können. Und bei Bruder Schmidt ist mir mal so groß geworden, das war ein Winter, ihm ging es gar nicht so gut, er hatte da schon einen Schlaganfall und eine Schwester bei uns in Lure brauchte Gebet. Und sie rief ihn an und ich sage euch ehrlich, das war so ein Schnee und Eis und Matsch, da wären wir wahrscheinlich noch nicht mal 100 Meter aus dem Haus gekommen. Da ist er von Rothenburg da mit der S-Bahn gekommen, ja, und dann von S-Bahn Elbgaustraße dann nochmal bis zu der Schwester hin zu Fuß für ein Gebet. Und das mit seinem ganzen Handicap der Krankheit. Also dieser Mann ist für mich immer ein Vorbild, auch mit der Leidenschaft, wie er gepredigt hat. Es war auch so ein Bußprediger, ja, der hat wirklich kein Blatt vom Mund genommen, aber ein Segen für den Herrn. Ich freue mich, ihn eines Tages wiedersehen zu dürfen. Er ist mittlerweile schon beim Herrn. Ja, dann mein Cousin Gralli, muss ich ganz ehrlich sagen, er war der Erste, der mit mir eine Jüngerschaftsschulung gemacht hat. Ja, das, was wir so heute mit den Teenies machen und was wir auch für die Neubekehrten anbieten, das hat mein Bruder Gralli, ohne dass ich groß irgendwas sagen musste, mit mir gemacht. Er war der Erste, der mir eine Bibel gekauft hat, weiß ich noch wie heute, mit Register und so. Ich habe mich riesig gefreut mit einer Widmung von ihm. Und dann hat er sich viel Zeit genommen und hat mir erklärt, wie man betet, was das Abendmahl bedeutet, Jüngerschaft, wie man die Bibel liest. Und das hat er wirklich eine ganze Zeit sehr, sehr treu gemacht. Ja, also da bin ich meinem Cousin bis heute noch dankbar für, dass er sich die Zeit genommen hat, so eine wichtige Arbeit, Jüngerschaftsschulung. Und die Liebe zur Jüngerschaftsschulung, die hat er damals so ein Stück weit auch hineingepflanzt. Und das hat Rally nicht nur mit mir gemacht, mit vielen anderen Gläubigen, die am Anfang waren. Da können wir uns mehr als eine Scheibe abschneiden von unserem Bruder Rally, der wirklich die Leute intensiv begleitet hat. Nicht nur sie zum Herrn Jesus geführt hat, sondern danach intensiv begleitet, bis sie eine Gemeinde hatten und auch ihre Bibel verstanden haben und so. Also ein wunderbar gesegneter Dienst, bin ich Ihnen auch bis heute noch dankbar für. Ja, am Anfang meines Glaubenslebens bin ich dann am Anfang auch in Jugendarbeit reingekommen. Da war es auch wieder Peter Schmidt, der eines Tages sagte, so jetzt nächstes Mal bist du dran. Und ich muss sagen, ich war am Anfang, ich war ja ein spielsüchtiger Kerl Und am Anfang war natürlich Donnerstag Trabrennbahn. Das war natürlich mein Heiligtum, ja. Und ich war am Anfang auch nicht gleich von allem frei. Ich wollte natürlich auch dahin. Und ich habe mir auch gesagt, du Peter, Onkel Peter, das ist ganz lieb, aber ich kann nicht, ja. Also ich habe zu dem Zeitpunkt auch noch ab und zu Zigaretten geraucht. Das war für mich dann damals so ein No-Go, ja. Und habe auch ab und zu noch mal Probleme gehabt, mit ein bisschen zu viel zu trinken und so. Und ich sagte, ich habe noch so viele Baustellen in meinem Leben. Ich bin gerade am Anfang. Und na, er ließ nicht locker. Und ich weiß noch, ich habe ihn dann mal versetzt. Dann war ich auf der Rennbahn und da habe ich so ein schlechtes Gewissen gehabt. Und dann rief er mich nochmal an, nächstes Mal Donnerstag bist du dann dabei. Und ich wollte einfach nicht. Und dann habe ich gesagt, na gut, ich ringe mich dazu. Und ich habe das den Herrn auch gesagt. Und dann bin ich dahin. Und ich bin ehrlich, ich war innerlich eigentlich fixiert, hoffentlich schnell die Stunde zu Ende und dann gleich Richtung Trabrennbahn zocken. Ja. So verrückt kann man sein als Christ. Und ich war zu dem Zeitpunkt schon bekehrt, also und wiedergeboren. Ja. Und trotzdem waren diese Kämpfe in mir drinne. Und dann nach der Stunde habe ich eigentlich den Gedanken gehabt, jetzt schnell zur Trabrennbahn. Und in dem Moment sagte ein junges Mädchen, Christian, hast du noch mal Zeit mit mir und meiner Schwester? Wir haben beide was auf dem Herzen. Und ich bin ehrlich zu euch, ich habe am Anfang gedacht, ach, nicht doch jetzt, nächstes Mal, ja. Und dann habe ich gesagt, okay, ich nehme mir die Zeit. Und eine hat ein ganz neues Leben den Herrn Jesus gegeben und eine hat einen Neuanfang gemacht. Und das war das erste Mal, dass ich am Donnerstag nicht auf der Rennbahn war. Ich bin nach Hause gegangen mit einem fröhlichen Herzen. Und das war so auch so ein Wendepunkt in meinem Leben. Dieser Peter Schmidt hat mir gezeigt, wie wichtig es ist, gerade gleich am Anfang Verantwortung zu übernehmen. Da muss nicht jeder gleich predigen oder eine Jugendarbeit mitarbeiten, aber Aufgaben übernehmen. Das hat mir geholfen. Das hat mir bis heute, ich wäre heute nicht da, wo ich bin mit Gottes Hilfe, hätte ich nicht Brüder wie Peter Schmidt auch gehabt, die mir geholfen haben, die mir gezeigt haben, mach es. Auch wenn du noch nicht, mach es, geh, Jesus wird dir helfen. Du brauchst Verantwortung, um verantwortungsbewusst zu leben. Das ist ein wichtiger Satz, den kann ich nur tausendmal unterschreiben. Ja, dann gab es natürlich auch Schwestern bei uns, ne, am Anfang. Ich war ja mit so der Erste, der sich dort bekehrt hat. Und meine Tante Palmer zum Beispiel, ja, die war schon viel früher im Glauben. Die ist dann oft mit meinem Onkel Kieler, die waren dann oft bei uns und haben uns natürlich von Jesus erzählt und auch die Bekehrung. Und bei Tante Palme hat man immer so gespürt, sie hatte da ein großes Bedürfnis, Zeugnis zu geben. Ja? Also die hat überall, auch beim Einkaufen, jeden Menschen, beim Arzt, überall Traktate verteilt und den Menschen von Jesus die Botschaft gebracht. Ja? Und sie war wirklich eine Beterin, das muss ich sagen. Ich habe oft mit ihr gebetet und es war schön, mit ihr zu beten. Ja? Das war so, man hat so Ehrfurcht gehabt. Das war etwas ganz Schönes, mit ihr zu beten. Ich habe sehr, sehr oft mit ihr gebetet. Und habe sie auch sehr lieb gehabt, muss ich ehrlich sagen. Und sie ist beim Herrn Jesus. Meine Schwester Brigitte durfte sie auch noch bis zum Schluss dann nochmal zusammen, durften sie noch beten und so. Also das ist eine Frau gewesen, die hat mein Leben auch geprägt, was Zeugnis angeht. Mutig dem Herrn zu bezeugen, ne? Und auch zu beten. Ja, und eine Schwester, die Gott sei Dank noch lebt, ist Tante Hanne. Ja, ich habe manchmal schon ein schlechtes Gewissen gehabt gegenüber Tante Hanne, weil ich war natürlich auch so ein Draufgänger für Jesus, ja, in der S-Bahn laut gesungen und da waren manchmal dann auch Nazis oder andere Leute da, Punkers und was weiß ich nicht alles, Gottlose, Besoffene und trotzdem, wir sind immer jeden Samstag nach Porzel gefahren, von Elbgaustraße mit der Bahn bis nach Billstedt und Tante Hanne könnte da, glaube ich, auch ein Buch drüber schreiben, was wir da erlebt haben und da ist mit Tante Hanne groß geworden, dass sie mit so einem durchgeknallten jungen Menschen einfach das ausgehalten hat und sie ist mitgegangen. Ja, sie hat sich auch da nicht, sie ist mitgegangen und die hat alles mitgemacht. Ja, ich habe da gesungen und die ist nicht weggelaufen. Ja, also das war unglaublich. Und deine Hanna hat ja auch kein leichtes Leben, ihr eigenes Leben und auch in ihrem jetzigen Leben war ja nicht alles immer so einfach. Aber sie hat immer sie ist dran geblieben beim Herrn Jesus und auch gerade eine Beterin, ja, viel im Gebet verbracht, immer wieder zum Herrn hingegangen. Das hat mich auch sehr geprägt. Dann gab es einen Bruder Friedrich Born aus Blickendorf, der hat mir seelsorgerlich zur Seite gestanden, die ersten Jahre, unermüdlich, ja, und im Bibelstudium. Den armen Kerl, den habe ich ausgequetscht, ja. Aber er hat sich immer Zeit genommen. Der hat gearbeitet, der musste morgens schon um 5 raus, ja. Dann kam der ganz in der Nähe da vom Plön. Und ich weiß noch, am Samstag dann, der ist ja manchmal, oder am Freitagabend nach der Arbeit, da sind ihm fast die Augen zugefallen, da hat meine Mama ihm was zu essen gemacht, ja. Und dann haben wir Bibelstunden gemacht, bis morgens um 2 und 3. Der arme Kerl ist fast eingeschlafen. Ich habe ihn dann aufgewacht. Hallo, nicht einschlafen, ja, ich will noch wissen, was in Offenbarung 9 jetzt nun gemeint ist. Der hat es mit mir ausgehalten, hat sich immer wieder Zeit genommen. Und gerade am Anfang meines Glaubenslebens bin ich auch oft gestürzt. Und ich habe manchmal, was mir schon peinlich, jetzt kann ich nicht schon wieder zum Friedrich gehen und sagen, hier bin ich gefallen. Ja, aber der hat mir nie das Gefühl gegeben, du schaffst es nicht. Der hat immer gesagt, komm Christian, wir beugen uns gemeinsam vor Herrn Jesus. Und eine unglaubliche Treue, eine große Liebe, das habe ich wirklich von ihm gelernt, Menschen zu begleiten, nicht aufzugeben und wirklich keinen Weg weit zu weit, ja. Dann gab es einen Bruder Gottfried Eisenhut, der ist mittlerweile schon beim Herrn. Bei denen ist mir so groß geworden, Gott ist heilig, ja. Dieser Bruder hatte einen schweren Unfall, einen Skiunfall, der ihn auch zum Herrn Jesus geführt hat. Und er hatte oft starke Schmerzen, mehrere Beckenbrüche und alles Mögliche. Und ich weiß noch, eines Tages wollte ich mit ihm in der Seelsorge beten und plötzlich liegt er seine Krücken weg. Ich denke, was will der denn jetzt machen? Und hat da fast 5 Minuten gebraucht, um auf die Knie zu gehen, ja. Ich sage, Bruder Eisenhut, ja, Bruder Gottfried, du kannst doch jetzt hier, du... Nein, sagt er, mein Junge, für den König nur auf den Knien, ja. Werde ich nie vergessen. Und dann hat er gebetet, Leute, da hätte ich euch gern dabei gehabt, ja. Ich habe selten jemand in der Gegenwart Gottes so beten hören, mit einer Inbrunst, was die Heiligkeit betrifft, ja. Da war Jesus greifbar nah. Also, dieser Mann hat mir wirklich gezeigt, Gott ist heilig. Ja, und Bruder Werner Bergmann ist mittlerweile auch schon beim Herrn. Der hat mir gezeigt, wie wichtig das Wort Gottes ist, ja. Ich habe eine Freizeit mal mit denen erlebt. Da hat er eine Bibel gehabt, so eine dicke, fette, alte Bibel, so eine große, die war zusammengebunden, tausendmal geklebt und alles. Und er ist da hingekommen und hat über die Offenbarung gepredigt, 3 Wochen. Und der hatte 2 große Koffer voll mit DIN A4 Seiten von der Offenbarung, hatte zu Hause noch 2, 3 Koffer, sagte er. Und ich war begeistert, was man aus dem Wort rausholen kann, ja. Und die Bibelstunden mit ihnen waren brutal. Er hat seine Bibel aufgeschlagen, man hat ihn Fragen gestellt. 40, 50 Bibelstellen aus dem Kopf hat er dir jetzt gesagt, schlag mal Sacharja so auf und da Joel so. Unglaublich, ja. Ein Mann des Wortes. Er hat mir geholfen, das Wort Gottes wertzuschätzen, wie kein anderer in meinem Leben. Ja. Bin ich ihm bis heute dankbar. Ich werde ihn in der Ewigkeit wiedersehen. Ja, auch mein Bruder Rudi Pieper aus der Geborgenheit, der ist uns ja alle bekannt, ist auch für mich so ein Bild, Gott bedingungslos dienen, ja. Rudi war auch immer jemand, wirklich absolut unermüdlich im Dienst bis heute, ist ein großes Vorbild. Er war derjenige, der auch meinen Vater zum Herrn Jesus geführt hat, dafür werde ich ihm bis in Ewigkeit danken. Er hat sich für meinen Vater immer Zeit genommen, wenn mein Vater ihn angerufen hat, nachts um 12, dann wäre er zu Fuß gekommen, ja. Also muss ich sagen, geistlich, alle Hüte, die es geistlich gibt, ziehe ich da vor ihn, wie er sich auch um ihn gekümmert hat. Das werde ich ihm ewig dankbar sein, ja, und möge der Herr ihn auch weiter in seinen Dienst segnen. Dann gab es eine Frau, auch von der Zinti-Siedlung, Tante Marka, einige kennen sie auch noch, ja, ist mittlerweile auch schon beim Herrn. Und sie hat mir so gezeigt, Gott trotz viel Leiden zu lieben und ihm zu dienen. Die Frau, die war manchmal so angefochten und gesundheitlich so angeschlagen. Die sah manchmal aschgrau aus, wo ich dachte, Tante Marka, bleib doch zu Hause, dir geht's doch gar nicht gut. Da sagt sie, mein Junge, zu Hause geht's mir oft dann auch nicht besser. Und hier drin habe ich oft erlebt, unter Gottes Wort ist es mir besser gegangen. Ja. Das hat mich unglaublich berührt als junger Mensch. Sie war immer da, wirklich, und ihr ging es oft nicht gut, aber sie hat trotzdem eine große Liebe gehabt. Sie hat ihren eigenen Sohn, der ist totgefahren worden, gar nicht weit von ihren Zuhause. Also ein hartes Schicksal auch hinter sich. Ja, da wäre so manch einer, glaube ich, vom Glauben vielleicht sogar abgefallen. Sicherlich hat sie bis zum Ende ihres Lebens das immer im Herzen, diesen Schmerz gehabt, aber sie hat Jesus dennoch über alles geliebt. Und übrigens war sie das, die Bibi Marka, die hat den Psalm 119 auswendig gelernt. Das sind 176 Verse, ne? Hat sie zwar eine lange Zeit für gebraucht, aber sie konnte den auswendig, ja. Ja, ganz liebe Frau. Dann gab es natürlich noch eine Frau, die mich auch unglaublich geprägt hat, und zwar Tante Morschler. Ja, wer die nicht gekannt hat, den tut es mir leid. Sie stand für mich für Gebet und Jesus bezeugen. Die Frau war unermüdlich. Die hatte ja wohl Hunderte oder Hunderttausende von Traktate verteilt. Ja, sie hatte immer so eine Tasche und die war bis oben hin voll mit Traktaten. Und dann lief sie, ich wollte schon sagen, durch ganz Deutschland. Also es gab kein Ort, wo sie, glaube ich, in Hamburg nicht war. Unermüdlich im Einsatz und ihre Gebete, ja, die hat gebetet, da hast du schon gedacht, neben dir passiert gleich ein Erdbeben, ja. aber mit einer Inbrunst, mit einer Leidenschaft für Jesus, welch eine Frau. Es ist eigentlich eine Schande für die Christenheit, auch für uns Sinti, eine Schande, das sage ich hier immer bewusst, dass man solche Frau viel zu wenig erwähnt, muss ich ganz ehrlich sagen. Man müsste eigentlich ein Buch schreiben über Tante Morschler, weil das war eine besondere Positionslampe, ja, muss ich ganz ehrlich sagen. Also es war nicht nur Tante Gertrud eine gesegnete Frau, sondern auch Tante Morschler, die hat unglaublich gedient für den Herrn. Ein Erlebnis von ihr ist mir groß geworden. Meine Tante war sehr belastet, die hat sich mit vielen Okkulten beschäftigt, ja. Und als sie dann älter war und im Sterben lag, hat sie sich dann geöffnet. Sie hat da im Krankenhaus Delirium und sehr dämonische Angriffe da erlebt. Ich habe die Tante Morschler angerufen, die ist sofort gekommen, die ist alleine reingegangen bei ihr. Die war da eine halbe Stunde drin, kam raus mit einem Strahlen und sagte, jetzt ist sie durchgedrungen zum Herrn Jesus, ja. Und meine Tante hatte davor die ganzen Nächte nur geflucht, die Krankenschwestern haben schon Angst gehabt vor ihr. Und danach sagten die, was ist mit ihrer Tante passiert? Die segnet uns, die betet für uns, die ist ja wie verwandelt. Also eine sehr vollmächtige Frau in Jesus. Ja, und dann auch ein Mann, den ich sehr geliebt habe, Onkel Bummel, den alten Onkel Bummel, das war ein begnadigter Geiger auch, hat in der Hütte immer mit einem Sonnenstrahl gespielt. Und er war für mich so ein Bild, Gott im Alter fröhlich dienen. Ja, man ist in der Hütte reingekommen, egal wie schlecht man gelaunt war. Man hat den Onkel Bummel vorne gesehen, den Alten, der hat gespielt, hat gestrahlt, ja, und das war einfach herrlich. Auch in den Diensten oft, wenn wir so Angst hatten, ich als junger Mensch damals, das erste Mal im Gefängnis, das hat er gemerkt, dass ich da richtig Angst hatte. Und dann hat er seine Geige genommen, hat da rumgespielt, mit uns so seinen Spaß gemacht, hat uns innerhalb von 5 Sekunden die ganze Angst weggenommen. Ein unglaublicher Mann, ja. Ja, und dann möchte ich auch erwähnen, Gagusoni, also Onkel Soni, das ist ja der Opa von Gino, ja, der Mann, der steht für mich einfach ehrlich, Jesus zu dienen, ja. Also der war auch immer ein Mensch, der sich total vom Heiligen Geist hat leiten lassen, ja. Auch nicht so oberfromm, der hat gesprochen frei Schnauze, wenn ich das mal so sagen darf, ja. Ein sehr gesegneter Mann. Der hat in 10 Minuten Predigt oft mehr ausgesagt, wie manche Menschen, die 10 Stunden predigen, ja. Das war wirklich ein Urgestein. Ja. Ich bin Gott dankbar, dass ich mit ihm oft unterwegs sein durfte. Ich habe viel von ihm gelernt. Vor allen Dingen auch sein kindliches Vertrauen an Herrn Jesus. Ja. Großartig. Dann ein Bruder, der jetzt meines Erachtens viel zu früh nach Hause gegangen ist. Frankie, das war dein Vater. Porzel. Porzel hat mir am Anfang meines Glaubenslebens gezeigt, dass man in der Familie trotz großer Gegenwehr bei Jesus bleiben muss. Porzel hatte das wirklich sehr richtig schwer. Also das habe ich live mitbekommen, wie schwer der das hatte. Und der ist so treu geblieben bei dem Herrn. Ja? Also da war der eine Granate. Ja? Der hat wirklich Dinge erlebt, da wären wir, glaube ich, hätten wir hingeschmissen. Ja? Und das muss ich ehrlich sagen, mein Bruder Porzel hat an diesem Punkt wirklich Treue bewiesen ohne Ende. Ja? Das habe ich von ihm gelernt. Da werde ich ihm auch für Ewigkeiten dankbar sein. Und er hat natürlich auch ein großes Missionsherz gehabt für Menschen, dass sie zum Glauben kamen. Kommen, wie kaum ein anderer, den ich in meinem Leben kennengelernt habe. Ja, dann würde ich natürlich in diesem Zusammenhang auch noch den Gitano, seinen Vater, nennen, den Jingo. Das war und ist ein Bruder, der ist unglaublich. Den kannst du egal wann anrufen, wenn es für Jesus irgendwo geht, dann ist er da. Und das seit Jahrzehnten. Ja? Nein gibt es bei denen nicht. Ich glaube, wenn er tot ist, und möge der Herr ihn bewahren, möge noch lange bei uns sein. Aber der Mann ist unermüdlich im Dienst. Und was mir bei Jingo am meisten gefällt, ist, er strahlt ja, ne? Also das ist ja Sonnenschein, ja? Wenn der lacht, dann strahlt das ganze Gesicht und das ist auch seine Art, die er hat. Er ist ein klarer Mann, er ist wirklich auch ein Mann, ein Wort, muss ich ehrlich sagen. Hat mir oft auch beigestanden und ist mir ein ganz großes Vorbild. Und bei ihm ist es auch wirklich so, dass er wirklich möchte, dass Menschen ihr Leben auch ordnen. Also er spricht auch Sünde beim Namen an und lässt sich da nicht einschüchtern. Ein Segen, ja. Ich bin Gott dankbar für meinen Bruder Jingo, dass er noch da ist und möge der ihn auch weiterhin segnen, ja. Dann gab es eine deutsche Glaubensschwester, die ich sehr geschätzt habe, die Schwester Inga aus Eidelstedt, die hat einen Hauskreis gehabt, die hatte alle Krankheiten, die es gab, glaube ich, ja. Aber die hat immer den Hauskreis, das war freitags bei ihr immer, mit einem Strahlen im Gesicht hat sie die Bibel da ausgelegt. Das war unglaublich, Schwester Inga. Ich bin der Meinung, sie ist mittlerweile schon beim Herrn, aber ein Segen. Diese Frau habe ich nie klagen hören, ja. Obwohl die wirklich Gründe genügt gehabt hätte zum Klagen. Dann gab es zwei Männer, Richard Tresse und Hartmut Sölder, das waren Glaubensmänner in der evangelischen Landeskirche. Damals die Marienkapelle in Eidelstedt hatte zuerst Pastor Richard Tresse gedient und dann später Hartmut Sölder. Ich durfte mit beiden auch öfters mal beten und habe einfach erfahren, dass Gott auch da seine Leute hat. Und das freut mich auch bis heute. Auch Olaf Latzel ist ja in der Landeskirche, auch wenn er momentan da immer so rausgekickt wird. Aber es ist schön, dass Gott auch da seine Leute hat. Ja, dann eine Einrichtung, das Haus Dynamis. Da haben wir damals viel gedient, auch ich im Zeugnis. Und da konnte man auch spüren, das ist eine Einrichtung, die sich besonders auch um drogenabhängige Menschen kümmert. Sitzen dort in Blankenese. Unser Jurik Schulz hat das damals auch geleitet mit. Und da waren wir oft im Dienst und da hatte man wirklich auch gemerkt, dass Jesus frei macht von aller Gebundenheit. Ja, und der letzte Punkt ist dann die Geschwister, die mir einen weiten Horizont gezeigt haben, die mir geholfen haben, mich weiterzuentwickeln. An erster Stelle möchte ich Schwester Gertrud nennen. Ja, sie ist sicherlich ein Allround-Talent im Reich Gottes. Ich wüsste jetzt nicht, was sie nicht konnte, ja. Das ist dann viel einfacher zu sagen. Also ich wüsste gar nicht, was sie nicht könnte, ja. Also die hat auch einen Blick gehabt. Tante Gertrud hat immer über den Tellerrand weggeschaut und hat mir geholfen, auch einen Blick zu bekommen für die weltweite Gemeinde Jesu und auch einen Blick zu bekommen, auch mal Dinge stehen zu lassen, gesunde Kompromisse einzugehen, nicht bei jeder Lehrfrage gleich durchdrehen, ja, wenn mal jemand anders eine Meinung hat. Das hat sie mir wie kein anderer Mensch weitergegeben. Und wie wichtig es ist, Vernetzung zu haben unter Geschwistern, die beten. Ja? Schwester Gertrud war ein großer Fan von Beter. Ja? Sie hat auch selbst viel gebetet. Und bei ihr fällt mir immer ein, ohne dass sie wusste, was los ist, gab es einen Anruf oder eine Karte und so war es in meinem Leben zumindest oft. Sie hat das genau immer getroffen, was mein Problem war. Ja? Eine besondere Leitung vom Heiligen Geist, so möchte ich das mal betiteln. Ja, Kurt Scherer. Ich weiß gar nicht, ob er noch auf Erden ist, war früher im Evangeliumsrundfunk Wetzlar, hatte seelsorgerliche Arbeit dort gemacht. Der hat sehr gute seelsorgerliche Bücher, die kann ich euch wärmstens empfehlen. Und dieser Bruder hat mir geholfen, eine ganzheitliche Sicht zu sehen bei der Seelsorge. Also nicht nur geistig, sondern auch das Menschliche, das Medizinische. Und der hat eine sehr gesunde Seelsorge gemacht. Es gibt ja manche, die sehen das alles nur dämonisch oder so, bei bestimmten Symptomen. Und der war sehr ausgewogen. Der hat das auch gesehen, hat aber auch das Natürliche gesehen. Und auch das Medizinische. Ein sehr gesegneter Mann. Dafür bin ich ihm mein Leben lang dankbar. Ja. Und dann gab es einen Bruder, Bernhard Rebsch, der mittlerweile schon beim Herrn ist, ein Evangelist. Und sein Vorgänger, Major Thomas, der hat ja die Fackelträger ins Leben gerufen. Ich war da damals 3 Wochen auf einer Bibelschule. Da war Bernhard Rebsch da, Major Thomas war einmal als Gastredner da. Und kauft euch ein Buch von Major Thomas, das Buch Christus in euch, Dynamik des Lebens. Muss jeder mal gelesen haben. In diesem Buch beschreibt er etwas Wichtiges, nämlich, dass wir als Christen nicht verkrampfen sollen, aus uns heraus etwas zu leisten, sondern dass wir den Herrn Jesus in uns wirken lassen müssen, uns ihm zur Verfügung stellen, dass er das Entscheidende machen muss, in uns mit seiner Kraft. Ja, das hat mir damals die Augen geöffnet. Und Bernhard Rebsch war auch ein Mann, der sich vom Heiligen Geist total leiten lassen hat. Ein sehr gesegneter Bruder, der jetzt schon beim Herrn ist. Beide sind beim Herrn. Dann Bruder Bombusch. Ja, einige kennen ihn, ein sehr gesegneter Evangelist. Er hat mir auch geholfen, immer wieder auch den Mut zu haben, neue Wege zu gehen. Auch mal was auszuprobieren im Reich Gottes. Ja, und sich nicht immer gleich von jeder kleinen Niederlage gleich entmutigen lassen. Er war auch ein sehr zusprechender Mann, ein klarer Mann, der aber auch immer wieder einen Mut gemacht hat. Ja, und dann einer der wichtigsten Mentoren in meinem Leben, Eberhard Dahm, dieser Bruder, der ETBC mitleitet dort unten in Berlin. Wir hatten damals ein Wochenende im Brüderrüste gehabt in Hameln und da habe ich mit diesem Bruder die ganze Nacht fast das Gespräch gehabt, Gemeindebau. Und ja, dass ich heute in der Gemeinde Licht und Leben dienen darf, habe ich natürlich an erster Stelle den Herrn Jesus zu verdanken und an zweiter Stelle Eberhard Dahm. Denn er hat mir Mut gemacht, das so zu machen. Ja. Ohne Eberhard Dahm gäbe es Christian Rosenberg nicht in der Gemeindeleitung. Ja. Da stehe ich heute noch mit Ihnen in engem Kontakt. Ein sehr gesegneter Mann, ein sehr gesegneter Seelsorger und auch ein sehr gesegneter Mentor, der mich bis heute unterstützt, den ich auch heute noch anrufen darf und er sich sofort wieder meldet. Ja, ein ganz wertvoller Bruder. Ja, dann ein Bruder, den ihr auch noch kennt aus der Löfflerstraße, der ist mittlerweile woanders untergebracht, der Bruder Klaus Schneider. Der hat uns auch sehr geholfen, in der Gemeinde Licht und Leben die Satzung aufzulisten. Ja, Er hat sich viel Zeit investiert mit mir zusammen. Auch in der Seelsorge stand er mir oft zur Seite. Gott möge ihn segnen dafür. Der hat mir auch geholfen, auch Dinge ein bisschen weiter zu sehen und nicht so eng, sondern so einen großen Blick, den großen Blick zu bekommen für Gemeindebau. Ja, natürlich auch mein Mentor bis heute, Martin Vetter, der besonders bei Lehrfragen mir zur Seite steht. Ihr habt ihn ja kennenlernen dürfen. Ein gesegneter Mann, den ich weiterhin verehre und schätze. Und ich freue mich, dass der Herr Jesus so viel Gutes in sein Leben schon getan hat. Ich werde mich nie, ich werde das nie vergessen, seine ersten Vorträge damals in der Hütte Geborgenheit. Das war ja meine Muttergemeinde. Die Vorträge, die er da gehalten hat, das war Wahnsinn, ja. Und ihr durftet ihn ja auch bei uns kennenlernen und einige auch bei dem Malachi-Kreis. Also ein sehr gesegneter Mann. Dann ein Bruder, dem ich auch sehr viel zu verdanken habe, ist Bruder Helmut Blatt, der auch noch heute da ist, der noch lebt. Und Helmut Blatt hat mir geholfen, Gott ehrlich und als Original zu dienen. Ich war in der Gefahr damals, ich stand in der Gefahr, dass ich versucht habe, mich irgendwo immer Leute zu kopieren. Ich habe mir Vorbilder genommen und wollte dann auch so predigen wie der und reden wie der und leben wie der. Und eines Abends war in der Hütte Geborgenheit das Thema, diene Gott mit deinen Fähigkeiten. Und er hatte 1. Samuel, ich muss mal ganz kurz gucken, Geschwister, ich muss mal ganz kurz gucken. Das war die Stelle, war das die Stelle mit dem Philister? Ja, 1. Samuel 17, David gegen Goliath. Und David war ja ein Krieger und Saul wollte ihm als Krieger seine Rüstung geben. Da ist er da hin und her gegangen, das ging nicht. Und dann hat David gesagt, die Rüstung von Saul, die lege ich ab und ich kämpfe mit meinen paar Steinen und meiner Steinschleuder. Und an diesem Abend hat er gesagt, lieber Bruder oder liebe Schwester, lege mal all dieses Nachgeaffe ab und sei du selbst in der Nachfolge. Versuch nicht ein Gebetsleben zu führen wie Georg Müller. Versuch nicht zu predigen wie Spurgeon, sondern sei du selbst. Sei du, wie du bist. Und so wird der Herr dich segnen. Und ich bin Gott in Ewigkeit dankbar für diesen Abend. Das hat mein Leben auf den Kopf gestellt, im Positiven. Dann ein Bruder, den ich erwähnen möchte, Bruder Markus Vogel. Ich weiß nicht, ob er mittlerweile schon beim Herrn ist. Aus der Bibelschule Breckerfeld. Seine Geschwister sind zumindest noch da. Und der hat mir die Liebe zur Stiftshütte in mein Herz gelegt. Ich hatte mit denen oft lange Gespräche. Und der hat mir prophetisch eigentlich vorausgesagt damals, als ich noch ein junger Kerl war, Christian, lieber Bruder Christian, du wirst eines Tages etwas machen für die Stiftshütte. Ja, und ich durfte mit Gottes Hilfe ja vor 1,5 Jahren dieses Buch, da kann man nur staunen, Jesus erkennen in der Stiftshütte, aufschreiben. Ja, und dieser Bruder Markus Vogel hat dazu einen ganz wichtigen Beitrag geleistet, das hat er so gar nicht mehr mitbekommen. Dann eine Schwester, Schwester Kempfert, die mittlerweile beim Herrn ist, die in Ostdorf gelebt hat, und die hat mir die Liebe zu Israel groß gemacht, ja. Und die aktuellen Zeitgeschehnisse, also wachsam zu sein als Christ, was passiert auch in der Politik, ja, und zu gucken, was sagt das Wort Gottes? Aber besonders ihre Liebe zu Israel. Sie hat Israel über alles geliebt. Und diese Israel-Liebe hat sie in mein Herz gelegt mit Gottes Gnade. Ich bin Gott dankbar, dass ich von ihr so viel lernen durfte. Dann ein Bruder auch, wo ich nicht alles teile. Ja, und zwar ist das der Bruder Bill Heibels von Willow Creek. Den Ansatz des Gemeindebaus, den teile ich mit ihm nicht. Aber was bei mir groß geworden ist, ist die Liebe, die er hat zu den Geschwistern und die Liebe zur Mitarbeiterschaft. Ich hatte damals einen Vortrag von ihm besucht und das war ein ausschlaggebender Punkt, wie ich mich neu strukturiert habe, auch die Wertschätzung der Mitarbeiter in einer Gemeindearbeit. Und das muss ich ehrlich sagen, da bin ich dem Herrn ewig dankbar für den Bruder, dass er das an diesem Abend so hineingelegt hat in mein Herz, wie wichtig Bruderschaft und Schwesternschaft ist, dass jeder wichtig ist, dass alle wichtig sind im Reich Gottes. Und auch den Geschwistern mit Würde zu begegnen, ja, auch Wertschätzung zu geben. Ja, und dann muss ich ganz ehrlich sagen, ein Bruder, den ich sehr vermisse, über den ich auch sehr oft spreche, ist mein Bruder Maiko, der mittlerweile jetzt vom Glauben zum Schauen gekommen ist, ja, und den wir demnächst, wenn Jesus wiederkommt, auch wiedersehen werden. Da freue ich mich auch drauf. Mein Bruder Maiko ist mir in so vielen Dingen ein Vorbild geworden. Am allermeisten habe ich geliebt, dass er trotz, dass der Tod ihn ins Angesicht geschaut hat, nicht aufgehört hat, das Wort Gottes zu leben. Und das fand ich gewaltig. Also er wollte immer wissen, er wollte wissen. Ich habe mit ihm über die Stiftshütte gesprochen. Er war auch ein sehr, sehr belesener Mann. Gott hat ihm auch viel anvertraut. Und er hat sich so gefreut auf das Buch, was ich vor, das war zu dem Zeitpunkt noch nicht fertig. Er sagte, Mensch, das Buch muss ich unbedingt haben, das werde ich, ja, und ich habe ihm da schon damals aber einiges vorausgesagt und der ist ja aus dem Staunen nicht rausgekommen. Er hat sich so gefreut wie ein kleines Kind. Und da habe ich gesagt, Mann, ein Mann, der vom Tode gezeichnet ist, der sich so freut über das Wort Gottes. Vorbild, ja. Das ist einfach gewaltig. Und wir haben alle mehr, viel mehr genommen von dem, was er uns gegeben hat, als das wenige, was wir ihm geben durften mit Gottes Gnade. Ja, welch ein Mann. Maiko wird immer in meinem Herzen bleiben, solange ich auf Erden lebe. Und eines Tages, da werden wir ihn wiedersehen. Darauf freue ich mich. Ja, und dann habe ich natürlich auch gelernt von meiner Gemeinde, von euch. Ja, ihr seid mir bis heute auch zum Segen geworden. Ich durfte und darf von euch viel lernen. Bis heute, ja. Und ich bin gerne in unserer Gemeinde und ich liebe unsere Gemeinde. Und ich liebe euch auch als Geschwister. Und ich bin auch dankbar, dass ihr mich die ganzen Jahre so mitträgt, mit für mich betet. Ja. Ich glaube, ohne eure Gebete hätte ich schon längst, wäre ich schon längst gar nicht mehr da. Muss ich ganz ehrlich sagen, da möchte ich euch auch von ganzem Herzen danken. Und last but not least natürlich auch meine Familie, ja, meine Frau, meine Kinder, die das die ganzen Jahre mittragen. Da bin ich Gott dankbar. Auch mein Schwiegersohn freue ich mich, dass er auch mit dabei ist. Auch mit meiner Tochter, dass sie jetzt auch in dieser Straßenmission reingehen und dort wirklich den Menschen die Botschaft bringen wollen. Das ist ein großes Geschenk, das sind Gebetserhörungen. Es ist eine große Gnade, dass ja, meine Kinder mir das auch ziemlich leicht machen, als Ältester dienen zu dürfen, weil sie mit ihrem Leben einfach auch dahinter stehen. Ja? Hätte ja auch alles anders sein können. Da bin ich Gott von ganzem Herzen dankbar. Und dankbar bin ich natürlich auch für meine andere Familie, meine leibliche Familie natürlich auch. Meine Mama lebt noch und ist da. Ja? Mein Vater ist ja schon beim Herrn Jesus. Meine Geschwister sind da. Meine Schwester, auch Ursel, ja, und Brigitte sind noch da. Danke ich Gott. Mein Bruder ist noch da. Meine Brüder, ja. Und das ist wirklich auch ein Geschenk. Die haben mir auch geholfen. Die haben mir auch geholfen in meinem Leben. Und zum Schluss möchte ich noch sagen, es gibt auch Buchautoren, von denen ich viel lernen durfte. Unter anderem Ernst Modersohn, Wilhelm Busch, Alfred Christlieb, Kurt Scherer, den habe ich schon genannt, ja. William MacDonald, John MacArthur, Alexander Strauss, Jean Geetz, Manfred Rössler, die ganzen Dillenburger Abteilung, ja. Aidlinger Schwestern haben mir auch sehr viel gegeben, ja, wertvolle Bibelarbeiten und viele, viele andere mehr. Ich kann einfach nicht alles, konnte ich heute beim Namen nennen. Und diejenigen, die ich heute nicht erwähnt habe, mögen mir verzeihen. Ich habe nur eine Dreiviertelstunde Zeit. Ja, ich könnte jetzt noch eine Dreiviertelstunde weiterlegen und ich hätte noch sehr, sehr viele Leute, die dazukommen könnten. Das wollte ich euch einfach mitgeben und am Ende möchte ich euch einen Satz mitgeben, den ich über mein Leben schreiben möchte. Gott ist gut. Gott ist gut. Amen.